der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Zwei Jahre sind vergangen, seit die Menschen in Gaza die Mauern des größten Freiluftgefängnisses der Welt eingerissen haben. Ihr heldenhafter Ausbruch aus dem Gefängnis überraschte die ganze Welt und erschütterte das zionistische Regime, ein Grundpfeiler der imperialistischen Kontrolle in der Region, in seinen Grundfesten. Am 7. Oktober zeigte der palästinensische Widerstand der Welt, dass es möglich ist, die allmächtige zionistische Entität zu besiegen. Ihr mutiger Aufstand hat den Mythos der zionistischen Unbesiegbarkeit zerstört und ist zu einem Leuchtfeuer der revolutionären Hoffnung für alle antiimperialistischen und antikolonialistischen Kämpfer auf der ganzen Welt geworden. Das palästinensische Volk und sein Widerstand verteidigen weiterhin ihr Land und ihr Recht, gegen die genozidale Kriegsmaschinerie der Besatzung und ihrer imperialistischen Sponsoren zu existieren. Wir entschuldigen uns nicht für ihren Widerstand. Ihr Widerstand ist unsere Hoffnung. Er ist unser Versprechen, Generation für Generation, bis zur vollständigen Befreiung. Lasst uns am 7. Oktober die Straßen Berlins fluten. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Linksgerichtet, dem Podcast über Linksextremismus in Deutschland. Und hallo Sven.
Hallo Gerrit.
Eben, was ich hier vorgelesen habe, viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, das ist ein Demo-Aufruf zum Tag, zum Jahrestag des diesjährigen Jahrestag des 7. Oktober, also dem zweiten Jahrestag des schrecklichen Anschlags und des Terrors der Hamas in Israel, ist das ein Aufruf zu einer Demonstration in Berlin. 18 Uhr am Alexanderplatz wurde da mobilisiert. Und da jetzt, Sven, erstmal vorab an dich die Frage: Empfindest du diese Deutlichkeit, mit der im Endeffekt hier die Hamas, der 7. Oktober, gefeiert wird, auch als linker Akt des Widerstandes, hier offensichtlich von linken Gruppen mobilisiert wird, als Widerstand gegen den Imperialismus, Kolonialismus, empfindest du das eine neue Eskalationsstufe, die Deutlichkeit, oder sagst du, war schon immer klar, dass die so drauf sind?
Also ich würde nicht mehr sagen, dass es eine neue Eskalationsstufe ist. Den Punkt haben wir, glaube ich, direkt nach dem 7. Oktober überschritten oder dann auch nochmal, als es die Raketenangriffe des Irans auf Israel gab. Ich meine, da sind wir schon in die gleiche Richtung gegangen. Deswegen würde ich sagen, das, was da jetzt am 7. Oktober in Berlin, aber man muss ja auch sagen, nicht nur in Berlin, sondern ja auch in Frankfurt zum Beispiel passiert ist, das ist quasi die neue Realität, in der wir leben, glaube ich. Und vor allem ist es etwas, was im Endeffekt einfach nur die Weiterentwicklung dessen ist, was man seit Jahrzehnten, wenn man das so möchte, sieht. Und jetzt wird es einfach, oder jetzt ist man einfach aus diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schneckenhaus rausgekommen und kann das auch sagen. Denn das, was wir immer sagen, dass bestimmte Sachen sagbar gemacht worden sind von der AfD, das sehen wir jetzt auch nochmal verstärkt im, wie du schon richtig gesagt hast, eher linken, progressiven Lager, dass nämlich jetzt auch ganz offen bestimmte, zum Teil auch antisemitische Narrative ganz offen herausgetragen werden können, was früher nicht sagbar war, ist jetzt auch im Rahmen solcher linkskonnotierten Demonstrationen eben sagbar geworden. Das heißt, das ist einfach nur eine Weiterentwicklung dessen oder eine Offenlegung dessen, was wir schon länger kennen, was eben auch sehr viel mit dieser Entwicklung im Rahmen dieser ganzen Wokeness-Debatte, über die wir ja auch schon öfter gesprochen haben, in meinen Augen zusammenhängt. Und das ist...
Darf ich kurz da nochmal nachhaken?
Ja.
Du sagst, es ist jetzt keine neue Eskalationsstufe, aber plötzlich sind Dinge sagbar geworden, die es vielleicht vorher nicht waren. Ich glaube ja auch, dass die Leute das schon immer gedacht haben, die jetzt diesen Demoaufruf gemacht haben, zumindest seit dem 7. Oktober, da relativ schnell das gefühlt und gedacht haben, dass das auch ein Akt des Widerstandes war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eben das jetzt so offen auszusprechen, zeigt, dass sie wissen, dass es strategisch auch nicht mehr schadet. Und ich glaube, lange hat man noch gedacht, wir dürfen nicht so deutlich unsere Sympathie zur Hamas zeigen, weil sich dann Leute vielleicht doch abgeschreckt fühlen. Also ist das auch das, was du da jetzt quasi reininterpretierst? Weil am Ende ist ja auch, dass das plötzlich sagbar ist, eine Art neue Eskalationsstufe.
Ja, ich meinte jetzt auch vor allem darauf bezogen, also neu im Sinne von, im Endeffekt seit dem 7. Oktober 23 ist vieles sagbar geworden. Also nicht, dass es jetzt von heute auf morgen neu ist, sondern im Endeffekt seit zwei Jahren ist viel mehr möglich. Da erinnern wir uns an die Süßigkeitenverteilaktionen, bei dir um die Ecke gefühlt, und solche Sachen. Das ist jetzt ja auch schon wieder 2 Jahre her. Das darf man ja nicht vergessen, leider, dass das alles mit dazugehört. Und deswegen würde ich eben sagen, es ist eine neuere Entwicklung, ja, aber dass das jetzt ja vor knapp einer Woche passiert ist, das ist dahingehend nichts Neues mehr, weil es eben seit 2 Jahren schon passiert. Also wir sehen ja seit 2 Jahren diese Entwicklung auf den Straßen und im Endeffekt seit dem Hamas-Massaker in Israel ist so viel mehr möglich geworden und auch diese Schulterschlüsse, die wir ja sehen, jetzt wenn wir nochmal auf diese Freedom Flotilla oder wie auch immer man das jetzt nennt, Gaza Global Summit Flotilla, wo ja auch Queer-Aktivisten neben Hamas-Aktivisten unterwegs sind oder unterwegs waren und irgendwelche alten Pseudo-Klimafreunde jetzt plötzlich mit Dieselschiffen unterwegs sind. Das sind ja alles Punkte, die quasi einfach nur die Weiterentwicklung sind. Aber wie gesagt, in meinen Augen ja, sehen wir diese Zuspitzung seit 2 Jahren.
Genau, aber dann genau dann passend dazu blicken wir ja nochmal auf die Organisatoren. Organisatoren ist das falsche Wort, auf die Menschen, die mit diesem Aufruf, die Organisationen, die mit diesem Aufruf zu dieser Demo aufgerufen haben. Man muss vorab sagen, weil ich habe da auch bei X viel gemacht dazu, habe da auch viel zu gepostet und dann schreiben die Leute immer drunter, warum ist das erlaubt, warum ist das nicht verboten? Man muss das kurz einordnen. Es gab zum 7. Oktober 2 Aufrufe grundsätzlich, pro-palästinensische Aufrufe. Das war einmal der und ein anderer, eher aus palästinensischen Diaspora-Kreisen. Da hieß es Stop the Genocide, also eher diese klassische Erzählung, wo dann tatsächlich jetzt keine explizite Hamas-Verherrlichung war. Aber diese Aufrufe existierten beide und beide haben für 18 Uhr an den Alexanderplatz aufgerufen am 7. Oktober. Bei der Polizei angemeldet war allerdings nur die andere Demo, die eher aus diesen palästinensischen Kreisen kam, Stop the Genocide, und nicht diese Demo, zu der aufgerufen wurde, hier, was ich vorgelesen habe mit dieser expliziten Hamas-Verherrlichung. Das heißt, theoretisch haben da Gruppen einen Post im Internet abgesetzt, haben dort zu einer Demonstration aufgerufen. Diese Demonstration wurde in der Form nie angemeldet. Sprich, die Polizei kann da auch erstmal nichts verbieten. Nur zur Ehrenrettung der Polizei und sowieso oft Missverständnis, es muss auch nichts genehmigt werden. Solche Demonstrationen müssen per se nicht erst genehmigt werden, sondern die werden angemeldet und dann kann überlegt werden, unter ganz bestimmten Umständen, ob man sie nachträglich verbietet, weil das Demonstrationsrecht in Deutschland natürlich sehr breit gefasst ist, was ja auch per se gut ist. Dann ist nämlich aber die Diskussion sonntags ist dieser Aufruf verbreitet worden. Am Dienstagmittag, also am 7. Oktober, hat die Polizei dann aber eben genau deswegen beschlossen, diese Demonstration zu verbieten, weil man nicht ausschließen kann, dass sich quasi diese Gruppen hier vermischen, unter anderem die halt diesen Hamas-verherrlichenden Aufruf gemacht haben, dass die da auch alle kommen und sich eben mit dieser anderen pro-palästinensischen Demonstration vermischen. Ob das jetzt alles geplant war, gleichzeitig das anzumelden, weiß ich nicht. Was aber deutlich ist, und das ist, finde ich, das Bemerkenswerte, worüber wir hier jetzt mal reden können, dass der Aufruf für dieser schreckliche Aufruf mit dieser Hamas-Verherrlichung, den ich vorgelesen habe, der wurde am Anfang von 5 Gruppen gemeinsam als sogenannte Collab-Partners bei Instagram geteilt. Das heißt, man postet was und dann sagt man mehrere Autoren und dann hat man das quasi gemeinsam gepostet. Also man kann davon ausgehen, dass diese Gruppen eigentlich gemeinsam hinter diesem Aufruf standen. Das war einmal die Gruppe Not in Our Name TU. Wie der Name schon sagt, das ist eine studentische Gruppe der Technischen Universität Berlin. Die zweite Gruppe Student Coalition Berlin, also auch eine studentische Gruppe, keine palästinensische Gruppe. Die dritte Gruppe Students for Liberation. Die vierte Gruppe Transmask, eine Gruppe von radikalen Transaktivisten, und die fünfte Gruppe Global South United, eine Gruppe, die auch seit Jahren hier schon mobilisiert, die aus dem postkolonialen linken Spektrum kommt. Deswegen jetzt vielleicht auch der Gag, den ich eingangs gemacht habe, dass wir jetzt hier heute linksgerichtet machen. Man sieht, dieser radikalste Aufruf, der zum 7. Oktober rumging mit einer expliziten Hamas-Verherrlichung, der kommt jetzt explizit von linken und vorrangig studentischen Gruppen aus Berlin. Und das ist schon bemerkenswert beunruhigend, finde ich.
Das stimmt auf jeden Fall. Da würde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich will nochmal ganz kurz was sagen zu dieser Verbotsdebatte, die du ja angesprochen hast. Denn in Berlin ist es jetzt nicht passiert, aber in Frankfurt gab es ja ein Verbot einer, für auch eben so eine Demonstration zum 7. Oktober. Da hat das Verwaltungsgericht, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Verbot aber wieder aufgehoben. Mit der Begründung, also Demonstrationen können ja eigentlich nur dann verboten werden, wenn davon ausgegangen werden kann, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt etc. Und das muss halt die Polizei irgendwie sinnvoll darlegen können. Und wenn das nicht passiert, dann kann eben so eine Demonstration auch nicht verboten werden. Und das ist ja erstmal auch, muss man ja so festhalten, was Positives, dass wir eben, oder dass eben dieses Grundrecht auch gegen polizeiliche Maßnahmen verteidigt werden muss, auch von Gerichten. Das ist erstmal was Positives. Und am Ende muss man eben damit leben. Wir leben in einer Demokratie. Das heißt, man muss solche Demonstrationen aushalten. Auch wenn es natürlich widerlich ist, dass am zweiten Jahrestag dieses Massakers dann eben in Deutschland Leute auf die Straße gehen und wie es in Frankfurt war, quasi Waffengewalt gegen Israel fordern etc.
In Berlin wurde auch explizit dazu aufgerufen, auf Arabisch den 7. Oktober zu wiederholen.
Genau, und das sind halt Punkte, die dann natürlich im Verlaufe rein theoretisch dazu führen könnten, dass die Demonstration beendet wird von Seiten der Versammlungsbehörde. Also in dem Fall ist ja so, dass da auch nicht die Polizei für zuständig ist, sondern dann das zuständige Ordnungsamt. Aber das sind dann jetzt so diese kleinen deutschen Bürokratiedebatten, auf die wir jetzt, glaube ich, nicht genauer eingehen müssen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich widerlich, wenn sowas passiert. Aber wie gesagt, man muss in einer Demokratie damit leben. Das dazu und jetzt zu dem anderen Punkt, den du genannt hast, das ist, glaube ich, nämlich das Entscheidende, was jetzt schon eine wichtige Rolle spielt, dass eben diese Pro-Hamas-Aktivisten eben aus einem eigentlich erstmal, wenn man das so betrachtet, progressiven linken Lager kommen. Und das ist definitiv ein Problem, was wir haben. Das heißt, auch das ist aber eine Entwicklung, die eben nicht neu ist, sondern das, worüber wir auch schon gesprochen haben, wenn man es jetzt verkürzt sagt, ist das eine Debatte, die in der linken Szene schon auch seit 10, 15, wahrscheinlich sogar 20, 25 Jahren stattfindet, dass eben bestimmte Strukturen innerhalb universitärer Auseinandersetzungen auch den Antisemitismus begünstigt haben. Und da wird ja gerne Foucault beziehungsweise diese französischen poststrukturalistischen Denker werden da immer wieder rangezogen, dieses positive Beziehen auch auf den Iran, was ja auch nichts Neues ist. Das sind alles Debatten, die damit reinführen. Und das ist etwas, was eben jetzt seit einigen Jahren noch stärker geworden ist. Und ja, viele Forscher gehen davon aus, dass das quasi nochmal auch wieder so eine Sache ist, die quasi von den amerikanischen Universitäten zu uns in Anführungsstrichen herübergeschwappt ist und deswegen eben so stark im linken Milieu auch verfangen ist, weil sich das deutsche intellektuelle linke Milieu oder in Anführungsstrichen intellektuelle linke Milieu eben mittlerweile ja sehr stark auf amerikanische Proteste, amerikanische Entwicklungen bezieht. Beispiel Woke, Beispiel alles, was wir damit haben, diese ganzen Kolonialismus-, Postkolonialismus-Geschichten fallen da natürlich auch mit rein. Und im Endeffekt ist es aber keine neue Debatte, weil wir das auch schon seit den 70er Jahren kennen. Im Endeffekt dieser ganze Auseinandersetzung kennen wir im Endeffekt seit, oder wir jetzt nicht, dafür sind wir zu jung, aber kennt man seit dem Ende des Sechstagekrieges, wo ja diese ganze Debatte um eine Solidarität mit Israel umgeschwungen ist. Das wird ja immer so ein bisschen als der Startpunkt gesehen für den dann aufkeimenden Antizionismus, wie er genannt wird, weil man tatsächlich von 48, also von der Staatsgründung Israels bis 67 zum Sechstagekrieg eigentlich immer noch ein positives Bild von Israel hatte. Und das ist dann eben mit diesem Sechstagekrieg umgeschwungen, dahingehend, dass Israel, also zur Einordnung schnell, im Sechstagekrieg hat Israel eben in relativ kurzer Zeit, deswegen Sechstagekrieg, viele Gebiete erobert und das hat in der linken Szene so ein bisschen dazu geführt, dass dieses positive Bild, was man quasi vom Staat der Shoah-Überlebenden hatte, sich ins Gegenteil gekehrt hat und dass Israel plötzlich als aggressiver Staat im Nahen Osten gesehen wurde. Und das ist gesagt, für viele Beobachter damals so der Beginn des Antizionismus gewesen, der dann eben auch sehr schnell zum Antisemitismus geführt hat. Wir erinnern uns an Selektionen von deutschen Terroristen, linken deutschen Terroristen, die jüdische / israelische Passagiere von Flugzeugen selektiert haben, von anderen Fluggästen etc., Anschläge von linksextremen Gruppen in Deutschland gegen jüdische Einrichtungen, wobei die eine ja immer noch so ein bisschen offen ist mit dem jüdischen Zentrum in München, wobei man aber da ja von ausgeht, dass das die Tupamaros München gewesen sein sollen. und weitere Anschläge, das ist ja immer alles so ein bisschen der Hintergrund, den man damit im Kopf haben muss. Und das ist der Beginn und der setzt sich eben bis heute fort. Er hatte so eine leichte Phase, wo nicht so viel dazu kam, aber in den letzten Jahren ist das Ganze eben wieder aufgeschwappt und eben nochmal verstärkt mit den Debatten um Poststrukturalismus und diese Postkolonialismus-Debatten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt und da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen.
Na, ich finde es tatsächlich spannend. Ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass wir so tief in die Geschichte der Linken in Deutschland einsteigen, aber es ist tatsächlich sehr spannend, was du sagst, weil ich empfinde das ähnlich und ich würde da gerne noch ergänzen, dass das, was du beschreibst, dass es dann ja so einen antizionistischen Shift gab innerhalb der Linken, der ist ja quasi fast zeitgleich oder ist ja eng verbunden mit auch so einem autoritären Shift innerhalb der Linken. Also es gab damals am Anfang der 68er auch sehr viele, auch sehr theoretische und auch kluge Debatten innerhalb der Linken zum Thema Autoritarismus und Antiautoritarismus. Es haben dann, kann man so sagen, die antiautoritären Linken damals, wie jetzt quasi heute ja wieder, eigentlich den innerlinken Kampf verloren. Und es gab das an den Universitäten zu autoritären linken Gruppen, die autoritäre Herrscher auf der Welt verherrlicht haben, unterstützt haben und dann im Endeffekt in diesen sogenannten K-Gruppen gemündet sind an den Universitäten. Also das war dann quasi so der Endpunkt dieser sehr, sehr autoritär auftretenden, ja sogar optisch autoritär auftretenden Gruppen. Und ich habe das Gefühl, dass wir genau das gleiche Phänomen jetzt haben. Wir haben jetzt auch ein unglaubliches Revival dieser sogenannten K-Gruppen an deutschen Universitäten. Das heißt, das ist eine dezidiert autoritäre Linke. Das muss man einfach ganz genau so sagen. Jetzt mal losgelöst erstmal vom Antisemitismus. Es ist ein unglaubliches Bedürfnis nach Autorität. Und das ist natürlich auch ein sehr großes Problem. Ich meine, am Ende kommt jetzt auch noch da hinzu, da würde ich sagen, das war ja damals vielleicht sogar noch anders, dass dem Ganzen sich eine ganze Generation von eigentlich wahrscheinlich nicht mal theoretisch linker gebildeter Kinder anschließt, die einfach quasi einem fast schon Modephänomen hinterherlaufen und hier bei diesen Demos stehen. Und das finde ich sehr, sehr beunruhigend, weil das schon sehr, sehr viele sind und dann doch meiner Meinung nach deutlich weiter auch in so eine progressive linksliberale Mitte der Gesellschaft reinreicht, als es vielleicht damals war in den 68ern. Möchte dann in dem Zusammenhang auch nochmal vielleicht auf diese bisschen tiefer darauf eingehen, wer diese Gruppen sind, die zu diesen schrecklichen Aufruf verbreitet haben und insbesondere wie normalisiert diese Gruppen auch an Universitäten wurden.
Vielleicht da nochmal schnell, weil das den Aspekt, den du mit dem Modephänomen angesprochen hast, das ist, finde ich, ein ziemlich guter Punkt, denn der zeigt nochmal so ein bisschen diesen zweiten wichtigen Aspekt. Wir haben quasi gerade in der linken Szene natürlich, wenn man das so möchte, thematische Schwerpunkte, die über Jahre immer wieder gesetzt werden oder wurden. Wir hatten lange Zeit sehr stark eben diesen klassischen Antifaschismus als wichtigsten Bezugspunkt für die linke Szene. Dann hatten wir jetzt für knapp, ja, ich würde mal sagen 8 bis 10 Jahre, sehr stark den Aspekt Klimawandel. Wir erinnern uns an diese ganzen Ende-Gelände-Geschichten, dann diese Klimakleber etc. Und man kann quasi sagen, dass nach Antifaschismus, nach Klima jetzt das neue Modephänomen eben mal wieder der Nahostkonflikt ist, weil das ja auch so nach außen getragen wird. Ich finde, das ist auch nochmal so spannend, wie viele Leute man plötzlich mit diesen Tüchern sieht, nicht wie früher um Hals gebunden, sondern ganz offen getragen als Cape. Keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Genau diese Debatten sind ja das. Es ist quasi gegen Israel.
Also die Ästhetik spielt eine große Rolle, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Ja, die hatten unglaublich großen Mobilisierungseinfluss, würde ich sagen.
Ja, und das ist eben genau
das. Dass das Ganze mit so einer revolutionären Ästhetik auch zusammenhängt.
Ja, und das ist genau das. Also ich glaube, das ist wirklich gut zusammengefasst, eben die aktuellen Debatten als Teil eines Modephänomens zu sehen, weil es eben nicht nur nach außen getragene Mode ist, sondern es ist auch gerade in Mode, gegen Israel zu sein und das Ganze eben für sich zu nutzen. Wir haben auf der rechten Seite, haben wir, wie gesagt, stärker werdende rechte Gruppen, über die wir auch schon gesprochen haben, hier Deutsche Jugend voran etc. Und auf der linken Seite könnte man jetzt vermuten, alles klar, wir haben eine stärker werdende rechte Jugendkultur in Deutschland, das heißt, man agiert dagegen. Nein, was macht man? Man nimmt ein Thema und nimmt das als Schwerpunkt und setzt sich jetzt eben weniger mit Rechtsextremismus auseinander, sondern eben stärker mit dem Nahostkonflikt. Und das ist quasi der zusammenhängende Kitt, den man aktuell in der deutschen Linken hat. Nicht Antifaschismus, nicht mehr Klima, sondern gemeinsam gegen Israel.
Aber im Endeffekt muss man auch sagen, es ist strategisch nicht so dumm aus der linken Perspektive. Weil man ist ja innerhalb der Linken, seitdem sie existiert, zumindest, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg immer auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt, immer auf der Suche nach dem Funken, der die Massen dazu bringt, irgendeine geartete Revolution durchzuführen. Und da ist nun mal anscheinend momentan der realistischste Funke der Nahostkonflikt und im Endeffekt diese antiimperialistische Internationale, angeführt von der Hamas, gegen Israel, gegen den Imperialismus, für den globalen Süden, gegen Kolonialismus, was natürlich auch total Bullshit ist, weil im Endeffekt redet ja auch keiner, die reden ja auch alle nicht über Afrika oder so, sondern die reden über den Nahen Osten. Da gab es in der Form keinen Kolonialismus. Also es ist alles ein bisschen absurd, wie man das sieht, aber dazu passt ja dieser Aufruf auch, mit dem ich eingestiegen bin. Es heißt darin ja, ihr mutiger Aufstand hat den Mythos der zionistischen Unbesiegbarkeit zerstört und ist zu einem Leuchtfeuer der revolutionären Hoffnung für alle antiimperialistischen und antikolonialistischen Kämpfer auf der ganzen Welt geworden. Das heißt, wie gesagt, strategisch ist das für die Linke gerade sinnvoll, diesen Konflikt zu nutzen, um ihn in einen viel größeren vermeintlichen Kontext zu stellen, um so einfach für weitere andere linke Positionen zu mobilisieren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass seit es schon lange nicht mehr einen derartigen Schulterschluss gab und eine derartige große linke Massenbewegung weltweit.
Ich wollte gerade sagen, also in Deutschland, ja, wie gesagt, mit dem Klima, aber weltweit ist das, glaube ich, tatsächlich, also wir müssen ja nur in unsere europäischen Nachbarländer schauen, wie viele Menschen da gerade auf die Straße gehen.
Ja, war Fridays for Future, war das eine, das war vielleicht links in einem Spektrum des demokratischen Systems, aber das war ja nicht außerhalb und das, was jetzt passiert, ist außerhalb.
Ja gut, wenn man das so betrachtet, ja, das war wobei ich finde auf der anderen Seite, das sind ja auch bürgerliche Kids gewesen, die da auf die Straße gingen. Das waren ja jetzt.
Ja, genau, aber die wollten jetzt nicht die Demokratie abschaffen. Meiner Meinung nach, also nicht alle.
Das stimmt, aber man sieht ja, wie auch Teile der Klimabewegung jetzt weiter auf diesem ganzen Phänomen mitschwimmen. Also ich glaube, über Greta müssen wir nicht weiter sprechen, aber ja.
Ja, total. Die haben sich mit radikalisiert jetzt, auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja so das Klassische, was man eben kennt, dass eben Teile sich abspalten und zu einem radikaleren Flügel werden. Das sind ja diese ganz klassischen Radikalisierungsmechanismen, die wir eben dann tatsächlich bisher ja vor allem aus der Rechten oder aus dem islamistischen Bereich kannten und die jetzt eben, wenn man so möchte, auch auf die linke Szene oder auf auf die linke Szene überschwappen, nämlich dass da Radikalisierungsmechanismen greifen, die wir da bisher so nicht kannten, weil die linke Szene eigentlich immer ein bisschen anders funktioniert hat. Und jetzt aber mit diesem Switch, den du schon richtig gemacht hast, mit dem Hinwenden zum Autoritären, das ist, glaube ich, das Phänomen, was damit reinfällt und was auch dazu führt, dass wir da eine deutlich problematisiertere Darstellung haben, auch weil wir eben in Anführungsstrichen diese Ikonen hatten. Und lange Zeit gab es in der linken Szene sowas wie Ikonen nicht. Also es gab Rudi Dutschke für Deutschland, aber das war es dann, wenn man so möchte, auch schon, weil es nie so richtig Einzelpersonen gab. Und jetzt haben wir mit Greta, aber in Deutschland ja auch eine gewisse Luisa Neubauer, die sich ja plötzlich auch sehr stark für die palästinensische Sache einsetzt. Das sind natürlich alles Mechanismen, die damit reinspielen, dass eben so in Anführungsstrichen, Vordenker ist der falsche Begriff, aber so Ikonen der einzelnen Bewegung sich eben radikalisieren. Und das führt natürlich auch mit dazu, dass auch andere Teile der Bewegung sich radikalisieren. Ein Teil wird dann aufhören, die werden nicht mehr so viel machen. Deswegen sind die Demonstrationen in Deutschland zumindest im Vergleich zu anderen Ländern auch nicht so groß. Aber das führt natürlich auch dazu, dass sich dann der radikale Kern deutlich stärker engagiert und auch nochmal deutlich lauter wird, auch vor dem Hintergrund, dass sie eben wissen, was sie machen müssen.
Genau, und ich glaube, all das, was wir gerade erleben, hängt auch damit zusammen, dass vieles so ein bisschen dann vielleicht sogar seit dem 7. Oktober erstmal so hinter verschlossenen Türen oder vorgehaltener Hand normalisiert wurde, beziehungsweise nicht vielleicht nicht nur normalisiert, auch einfach unterschätzt von vielen, auch eher bürgerlichen Kreisen, was da gerade passiert an der Radikalisierung. Und auch das möchte ich jetzt nochmal an diesem Beispiel dieses Flyers, dieses Aufrufes zur Demo da zum 7. Oktober illustrieren, weil ich will nochmal sagen, da rufen studentische Gruppen auf und schreiben, ihr mutiger Aufstand, in Klammern, meine, also Ergänzung, damit der 7. Oktober natürlich gemeint, hat den Mythos der zionistischen Unbesiegbarkeit zerstört und ist zu einem Leuchtfeuer der revolutionären Hoffnung geworden. Das schreiben linke Gruppen. Und das schreiben linke studentische Gruppen. Und das sind keine Gruppen, die irgendwie im Untergrund agieren oder irgendwie so wie so autonome Antifas irgendwie versuchen, im Klandestinen zu operieren als irgendwie linke, radikaler Widerstand oder so. Nein, das sind studentische Organisationen, die an den Universitäten wirken. Das sind studentische Organisationen, die seit dem 7. Oktober immer damit beteiligt sind, irgendwelche Hörsäle zu besetzen und dann danach auch immer eine massive Welle an Solidarität, insbesondere auch von den Universitäten erleben. Ja? Also von Lehrenden, Professoren etc. Gucken wir hier nochmal auf eine Gruppe insbesondere, um das zu illustrieren, was ich meine. Not in our name TU. Eine Gruppe, wie gesagt, aktiv an der Technischen Universität. Glorifiziert hier explizit, nicht implizit, nicht irgendwie indirekt oder Interpretationssache. Nein, direkt wird der Terror der Hamas von dieser Gruppe hier gefeiert und glorifiziert. Und ich habe hier eine tolle E-Mail. Ich bin jetzt richtig investigativ unterwegs heute. Eine E-Mail der Professorin Sabine Haag, Hannah Meissner und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Aline Olof von der Universität TU, also von der Technischen Universität Berlin. Das sind alles Mitarbeiter und Professoren des Zentrums für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Was soll das auch sonst sein? Und die schreiben eine E-Mail. Und zwar am 25. November 2024, das ist noch nicht so lang her. Liebe KollegInnen, sicherlich sind einige von Ihnen und euch bereits mit der studentischen Initiative Not in Our Name TU im Kontakt oder Gespräch gewesen. Seit einiger Zeit versucht das studentische Kollektiv, seine Anliegen sowohl in Bezug auf den Krieg, die Gewalt und die politischen Konflikte im Nahen Osten, als auch hinsichtlich der unterschiedlichen Betroffenheiten von jüdischen und palästinensischen Studierenden an der TU in die Universität zu tragen und die Auseinandersetzung zur Frage der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft und Universität allgemein und der TU Berlin im Besonderen zu befördern. Soweit, so gut, okay. Dann geht es weiter. Hannah Meissner, Aline Olof und ich sind seit Beginn des Wintersemesters in direkten und regelmäßigen Kontakt mit der Initiative. Wir unterstützen das Anliegen der Studierenden, mit möglichst vielen in der TU ins Gespräch über die Frage und als TU Berlin zu einer klaren Position zu kommen. Wir möchten, und jetzt wird spannend, Sie und euch zu einer Gesprächsveranstaltung mit der Initiative einladen. Wir hoffen uns davon zunächst in der Fakultät erstens den Dialog zwischen unterschiedlichen Positionen und Sichtweisen zu ermöglichen und Wege zu finden, wie wir als Wissenschaftlerinnen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden können. Die Studierenden werden ihre Recherche, Überlegungen und Forderungen vorstellen. Ja, also das heißt, das ist eine E-Mail, die diese Gruppe, die quasi diesen ein Jahr später ungefähr diesen Aufruf verfasst hat, Professorinnen dazu aufrufen, andere Mitarbeiter der TU dazu aufrufen, doch eigentlich mehr mit dieser Gruppe zusammenzuarbeiten. Das zweite Beispiel in diesem Zusammenhang ist auch eben das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, also dieselben Protagonisten haben diese Gruppe dann auch am 16. Juni 2025 zu einer Filmvorführung eingeladen. Hannah Meissner, Sabine Haag, Aline Olof, Fabian Brinkmann, Willi Pröbock und Felix Axter haben da quasi zu aufgerufen, zu dieser Filmvorführung eingeladen. Und zu dieser Filmvorführung ist es ein Film, der Film Tantura, das ist vom israelischen Filmemacher. Da geht es um ein palästinensisches Dorf, was 1948 im Zuge der Staatsgründung Israel zerstört wurde. Das haben wir dahingestellt, kann man ja drüber reden, das ist gar kein Problem, darüber zu reden. Aber dann steht da auch, die Gruppe Not in Our Name stellen sich und ihre Arbeit im Anschluss an den Film vor. Danach entspannen sich eine lebhafte, gut informierte und produktive Diskussion zwischen Veranstaltern, den Studierenden und Kolleginnen. Also auch hier wollte man bewusst diese Gruppe, die eben danach jetzt später diesen Aufruf mit unterschreibt, normalisieren und über Mitarbeiter der Universität etablieren an der Universität. Und das zeigt meiner Meinung nach diese massive, entweder ist es tatsächlich, muss man den Leuten unterstellen, dass sie das gut finden, was diese Gruppe macht, also auch jetzt immer noch gut finden, oder sie haben einfach massiv unterschätzt die Radikalität solcher Gruppen. Ich möchte nur dazu noch abschließend sagen, ein Tag später, also am Montag, nachdem dieser Aufruf rumging, war plötzlich nicht mehr die Gruppe Not in Our Name TU, als auch schon viel Aufmerksamkeit dafür gab und viel Kritik, war plötzlich diese Gruppe Not in Our Name TU nicht mehr Collab-Partner. Und einen Tag später war auch plötzlich die Student Coalition Berlin nicht mehr Collab-Partner dieses Aufrufes, was meiner Meinung nach natürlich dafür spricht, dass man hier gemerkt hat, man ist zumindest über das Ziel hinausgeschossen, in dem Sinne, dass man jetzt hier plötzlich Kontakte zu, also über diese Gruppen auch nachweisen kann, wie intensiv diese Kontakte auch innerhalb der Universitäten ist, an denen eben diese Gruppen interagieren. Und ich glaube, deswegen, das ist einem zu heiß geworden, deswegen hat man sich da schnell wieder runternehmen lassen von dieser Liste der Organisatoren.
Ja, und wo du jetzt so tief in das Thema universitäre Auseinandersetzung eingestiegen bist, würde ich da nochmal bei bleiben, beziehungsweise da auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, denn vor einem knappen Monat ist in Deutschland ein Buch oder eher gesagt ein Essay von Eva Illouz erschienen. Über die haben wir ja auch schon beim letzten Mal gesprochen, als wir in der Zeit über die Auseinandersetzung mit der Linken gesprochen hatten. Und das Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen. Man muss dazu sagen, es ist schon vor einem Jahr in Frankreich erschienen und jetzt eben ins Deutsche übersetzt worden. Und da finde ich, das ist ziemlich spannend, weil sie tatsächlich auf viele der Punkte, die du jetzt genannt hast, auch nochmal genauer eingehst. Nochmal zum Hintergrund, Eva Illouz ist eine israelisch-französische Wissenschaftlerin, die auch aus dem eher linken Milieu kommt und die jetzt eben nochmal gefragt hat oder geschaut hat, warum ist das eigentlich so? Also woher kommt dieser moderne Antisemitismus gerade innerhalb des linken intellektuellen Milieus? Und da geht sie ein bisschen genauer drauf ein und kommt tatsächlich zu vielen Punkten, die du jetzt angesprochen hast, auch nochmal ein bisschen im Genaueren. Ich habe den Essay jetzt noch nicht komplett zu Ende gelesen, das habe ich zeitlich noch nicht geschafft. Der ist ja, wie gesagt, am 15. September auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen und heißt Der 8. Oktober über die Ursprünge des neuen Antisemitismus. Wie gesagt, schon vor einem Jahr in Frankreich erschienen, jetzt auch in Deutschland verfügbar. Und da macht sie tatsächlich noch mal ein bisschen spezifischer Punkte auf, die sehr gut zu dem passen, was du jetzt eben gesagt hast. Und zwar schreibt sie zum einen, dass eben sie fragt, woher kommt das Ganze? Und ich habe ja vorhin schon Sechstagekrieg etc. angesprochen. Da sagt sie, das ist für diese moderne Form nicht mehr ganz, ganz tragbar, sondern es kommen eben neue Punkte dazu. Und sie nennt das die sogenannte French Theory, also eine Mischung aus der Postmoderne, aus Dekonstruktion und aus Postkolonialismus. Und dann schreibt sie genauer, und das finde ich sehr spannend, weil das auch nochmal so ein Punkt ist, der da oft mit reinfällt. Zitat. Jetzt aus einem Artikel der FAZ, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig, deswegen nehme ich jetzt hier mal die kurze Version. Sehr verdichtet arbeitet Illouz Verfahrensweisen der postmodernen Theorie heraus und zeigt, was ihre Adepten daraus ableiten. Beobachtungen über Strukturen würden ständig von einem auf den anderen Kontext übertragen und gegenüber der Geschichte privilegiert. Das führe im Konkreten etwa zu der Annahme, der Begriff des Siedlerkolonialismus sei gleichermaßen auf Israel wie auf die USA anwendbar, obwohl die historischen Kontexte grundlegend verschieden sind. Dabei werden die antikolonialen Aspekte der israelischen Staatsgründung ausgeblendet und die Besetzungen von 1967 rückprojiziert auf die Staatsgründung von 1948, wodurch Israel pauschal als Besatzungsmacht stigmatisiert wird. Und da können wir jetzt noch weiter drauf eingehen, aber das finde ich ist so ein total spannender Punkt, weil ja genau das seit ein paar Jahren ein Problem innerhalb wissenschaftlicher Auseinandersetzung ist, nämlich, dass viel weniger grundlegende wissenschaftliche Prinzipien genutzt werden, als vielmehr Emotionalisierung und Moral. Das ist auch ein Punkt, den wir in der normalen Debatte ja mitkriegen, dass es eine Moralisierung, eine Emotionalisierung von Debatten gibt. Und die hat eben mittlerweile auch Einzug in die Wissenschaft erhalten. Also nicht mittlerweile, sondern schon eine ganze Weile. Und gerade diese Auseinandersetzung mit dieser Dekontextualisierung von Konflikten ist, finde ich, ultra spannend, weil genau das eben die Probleme zeigt, die in diesen Debatten führen. Weil wenn man alles auf alles projizieren kann, als Beispiel auch diese Vorwürfe gegenüber Israel, dass man ja quasi jetzt sowas wie den Holocaust wiederholen würde mit der Bevölkerung, dass man da eben ein Genozid macht. Das ist ja genau die gleiche Debatte, die dahinter steckt, dass man eben diese Kontextualisierung oder auch die Komplexität von Phänomenen ausblendet und im Endeffekt Identitätspolitik macht. Und das ist ja das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Und das ist, finde ich, ein sehr spannender Punkt, der bei Illouz hier rauskommt, den man definitiv noch genauer betrachten kann.
Ja, das grundsätzlich Spannende an der ganzen Analyse, die wir jetzt ja auch gemacht haben, ist, dass wir ja zum Beispiel den Begriff Antisemitismus jetzt ja auch gar noch nicht, nicht so häufig verwendet haben heute in dem Zusammenhang, weil wir ja sehr auch über, klassische linke Themen gesprochen haben, die jetzt per se erstmal nicht dezidiert antisemitisch sind, wie Postkolonialismus, Antiimperialismus, radikale Linke, autoritäre Linke. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist hier eigentlich das größere Problem? Dieser grundsätzliche Antiimperialismus, der dann auf eine derartige Radikalisierung führt, ja auch nicht nur am Ende mit Blick auf Israel, sondern da wird ja mit vielen Themen auch connected. Oder ist das Problem dann doch eher der Antisemitismus an sich in diesen Bewegungen jetzt? Ich finde das ein relativ schwierige und spannende Frage, das zu beantworten, weil das geht hier schon alles zusammen. Also diese Radikalität dieser Gruppen, die speist sich jetzt nicht vordergründig meiner Meinung nach aus Antisemitismus, sondern erstmal aus so einem antiimperialistischen Impuls, und Israel steht halt exemplarisch für diesen Imperialismus. Und jetzt gilt es ja irgendwie die Frage zu stellen, wie hängt das Ganze mit Antisemitismus zusammen? Wie stark hängt es mit Antisemitismus zusammen und welche Rolle spielt der Antisemitismus da? Und da würde ich jetzt eher bei dir die Frage stellen, was ist hier eigentlich die ideologische Hauptmotivation deiner Meinung nach?
Ja, ich finde, das verbindet sich so ein bisschen, weil das ist auch so ein bisschen das, worauf Illouz hinweist, dass nämlich dieser Charakter, der dem Antiimperialismus auch innewohnt, nämlich Kritik an Machtstrukturen, der fällt da sehr stark mit rein. Und das ist ja auch das, was wir erleben, dass Jüdinnen und Juden, wahlweise dann Israelis, eben nicht als Minderheit wahrgenommen werden, sondern als Teil der herrschenden Elite. Das ist ja auch dieses klassische Phänomen, was wir eben im Antisemitismus kennen. Das, was ja auch Klaus Holz mit der Person des Dritten so ein bisschen beschrieben hat, um da jetzt nicht weiter darauf einzugehen, haben wir, glaube ich, in einer alten Folge schon mal gemacht. Nichtsdestotrotz ist genau das der Punkt, nämlich dass diese Strukturen, diese linksprogressiven Kräfte im Antiimperialismus oder auch im Antikolonialismus eben ja die Solidarität mit in Anführungsstrichen unterdrückten Bevölkerungsgruppen sehen, und die Juden passen da nicht mehr rein. Und das wird an unterschiedlichen Punkten deutlich. Zum einen, und da kommen wir wieder zu diesem klassischen antisemitischen Phänomen, was man in den 1860ern, 1870er Jahren schon mal hatte, mit der in Anführungsstrichen Durchsetzung beispielsweise der Medien mit jüdischen Mitarbeitern. Das hat dann ja in Deutschland auch damals zum Antisemitismusstreit etc. geführt, um das jetzt ganz verkürzt nur darzustellen. Und das sehen wir heute aber auch wieder, nämlich dass tatsächlich ja in bestimmten Bereichen in Westeuropa, aber auch im Westen, wenn man ihn so bezeichnen möchte, allgemein wir in Anführungsstrichen eine überdurchschnittliche Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden haben, sei es hier bestes Beispiel Hollywood etc. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil, ein Großteil der Jüdinnen und Juden wird heute, genau wie damals, nicht wahrgenommen, sondern es wird dann eben nur auf diesen kleinen Teil etwas projiziert, was man dann eben wahrnimmt als seien es alle. Das ist so ein bisschen das, was da mit reinfällt, würde ich behaupten, was wir eben seit früher schon kannten, was früher, wie gesagt, eher in einer konservativen Diskussion eine Rolle spielt, haben wir plötzlich in der linken Szene. Also wenn man das so möchte, könnte man wahrscheinlich eins zu eins die Texte von damals nehmen und viele der progressiven Kräfte, will ich sie mal nennen, die wir heute kennen, würden zustimmend nicken, wenn sie diese Texte lesen, weil die Debatten, finde ich, relativ ähnlich sind. Also wenn man sich die Texte von Heinrich von Treitschke oder, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Ma hieß er, Vorname fehlt mir, wie gesagt, gerade. Der hat im Endeffekt das vor 150 Jahren beschrieben, wo sich heute die Linke positiv drauf bezieht. Und der war lupenreiner Antisemit. Und das ist so ein bisschen das, was da reinfällt, aus einer anderen Sichtweise. Aber trotzdem hat man hier sehr starke Überschneidungspunkte, wie ich finde. Und das fällt eben damit einher, dass eben diese neue Linke tatsächlich die Juden als zum System gehörig zuordnet. Und da man ja gegen das System ist, ist man im Endeffekt auch gegen die Juden. Das heißt, ich finde so ein bisschen, das bedingt sich beides gegenseitig mittlerweile. Also wer Antiimperialist ist, muss oder ist mittlerweile eigentlich auch immer, ich will jetzt nicht sagen Antisemit, aber unterhält antisemitische Denkmuster. Warum? Weil eben in seinen Augen oder in ihren Augen der Jude eben nicht mehr, in Anführungsstrichen, der Jude eben nicht mehr zu den Minderheiten gehört, sondern eben zum Machtgefüge der Welt und damit eben in letzter Konsequenz bekämpft und ausgelöscht werden muss.
Das hast du, finde ich, sehr, sehr gut dargelegt. Also das, glaube ich, den Gedankengang ganz gut gezeigt. Also wie dann der Shift auch läuft, auch vielleicht unbewusst bei den Menschen.
Ja, und ich will da noch ergänzen, weil auch das nochmal gut passt und das auch nochmal quasi das zu Ende bringt. Deswegen ist auch diese Forderung from the river to the sea, Palestine will be free, genau das, was es ausdrückt. Nämlich, was muss verschwinden? Israel muss verschwinden und dann ist die Welt ein besserer Ort. Und dann haben wir aber den zweiten Punkt, der damit reinfällt, nämlich, dass man um Antisemit zu sein, keine Juden braucht. Und wenn man das weiter fortführt, haben wir noch den zweiten Punkt, den Leon Poljakow vor Jahrzehnten, glaube ich, auch schon aufgemacht hast, dass Israel eben der Jude unter den Staaten ist. Und das bringt in meinen Augen beide Punkte doch sehr gut zusammen.
Ja, und dann machen wir es doch jetzt auch mal praktisch, weil natürlich kann man ja auch mal auf ein paar Zahlen gucken. Sprich, was ist denn mit dem Antisemitismus passiert in Deutschland seit dem 7. Oktober, seitdem eben diese Narrative wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen gekommen ist? Er ist angestiegen. Das sagt ja wirklich jede Studie. Die muss man jetzt auch nicht wieder alle zitieren. Ich würde aber jetzt trotzdem eine aktuelle gerne mal nochmal besprechen. Die ist nämlich von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, lustigerweise in persona auch Ferda Attermann, herausgegeben worden zum zweiten Jahrestag jetzt des 7. Oktober. Das Spannende ist, weil es ist tatsächlich einfach mal, es ist eine qualitative Studie gewesen. Sie haben 110 Juden und Jüdinnen in Deutschland wurden interviewt in qualitativen Interviews. Und haben dort eben ihre Situation seit dem 7. Oktober in Deutschland beschrieben. Und ich glaube, das wird in anderen westlichen Ländern ganz genauso sein. Und erstmal so Bottomline, die Studie zeigt, sagt Ferda Attermann. Ferda Attermann sagt das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Studie zeigt, wie sehr Antisemitismus das Leben von Jüdinnen und Juden im Alltag prägt. Sie werden beleidigt, bedroht, diskriminiert und leben im Zustand erhöhter Wachsamkeit. Ihnen begegnet Misstrauen am Arbeitsplatz. Eltern fürchten Übergriff auf ihre Kinder an Kitas und Schulen auf dem Weg dorthin. Studierende berichten von einer bedrohlichen Stimmung an Universitäten. Und da kann man jetzt ja erstmal vorab sagen, ja, also ich meine, es ist ja wohl offensichtlich, dass es eine bedrohliche Stimmung an Universitäten für Juden und Jüdinnen gibt, wenn man sich diesen Aufruf beispielsweise und die Vernetzung dieser Akteure, die diesen Aufruf machen, an Universitäten, wenn man sich das vergegenwärtigt. Man kann da gerne auch mal draus zitieren. Man könnte jetzt ja immer sagen, okay, das liegt ja eigentlich nur an einer Kritik am Staat Israel. So, ne? Israel ist so schlimm. Und was die jetzt im Gazastreifen machen und grundsätzlich würde diese Bedrohung ja nicht gegen Juden und Jüdinnen gehen, sondern wenn dann überhaupt gegen Leute, die vielleicht das Vorgehen des Staates Israels unterstützen oder zumindest das Existenzrecht des Staates Israel noch anerkennen, weil soweit sind wir ja schon. Also es reicht ja nicht zu sagen, man kritisiert das Vorgehen der Israelis im Gazastreifen, sondern es reicht ja eigentlich schon, das zu sagen so, ey, also ich finde schon, dass Israel irgendwie eine Existenzberechtigung hat als Schutzraum für Juden und Jüdinnen auf der Welt. So, das reicht ja mittlerweile schon, um eigentlich ausgeschlossen zu werden von diesen Gruppen. Und wenn die dann eben viel das Sagen haben, diese Gruppen, dann wird es halt natürlich gefährlich. Ich möchte dann aus einem Interview von dieser qualitativen Studie mal zitieren. Wie gesagt, das sind halt qualitative Interviews und da werden in der Vorab-Ergebnis, in diesem Zwischenergebnis dieser Studie, das kommt eigentlich erst im Januar raus, wird da auch eben zitiert. Es erzählt ein Interviewpartner am Abend des 7. Oktober, dass eine Frau, die er in dieser Zeit trifft, als jüdisch also ihn als jüdisch-israelisches Ihr adressiert hat mit dem Narrativ des vermeintlichen von Palästinenserinnen gestohlenen Landes. Also es wird so beschrieben, dass es eher eine linke Bubble ist und ein Israeli trifft eben eine nicht-israelische, nicht-jüdische Frau in der Zeit des 7. Oktobers. Und das ist das, was diese Frau diesem jüdischen Israelis sagt. Also er sagt dann, als ich gesagt habe, das ist unerträglich, was passiert, also der 7. Oktober, und dann und sowas zurückzukriegen, ja, ihr habt ja das Land gestohlen, ihr dürft nicht mehr nicht in Frieden leben. Also das hat sie zu ihm gesagt. Und dann wenige Tage später hat sie sich dann nochmal unvermittelt bei ihm gemeldet und hat geschrieben, und dann hat sie mir, also dann sagt er, und dann hat sie mir geschrieben, du wirst es nicht mögen, was ich jetzt poste. Sie wollte jetzt was in sozialen Medien posten, das wollte sie ihm ankündigen. Aber so ist es. Falls du Fragen hast, gerne. Falls nicht, dann ist es so, ne? Also gar nicht meine Meinung gefragt oder so und so. Also aus seiner Perspektive, sie hat ihm nicht nach seiner Meinung gefragt. Das war quasi von 100 auf 0. Nee, also von ein paar Tagen war sie eine ganz andere Person. Der Interviewpartner sucht den Post im Mobiltelefon und liest diesen Post vor. Genau hier. Israel ist nicht das Opfer. Israel ist die Hölle. Sie haben kein Recht auf Frieden, solange Völkermord und ihre militärische Ausbildung in Palästina weitergehen. Befreit Palästina. Hier, das ist kein Krieg, das ist Unterdrückung und das muss ein für alle Mal gestoppt werden. Ja, und das war kurz danach, das war also das, was wirklich ganz, ganz am Anfang war. Und das ist seiner Meinung nach alles noch viel schlimmer geworden. Also um das nochmal zusammenzufassen, etwas kompliziert wegen der Zitate. Eine Frau hat einem jüdischen Israeli einfach unaufgefordert, die er kannte, geschrieben, dass sie jetzt was gegen Israel postet und dass er sich doch da quasi zu Stellung beziehen soll. Und was sie postet, ist natürlich eine massive Kritik und Verklärung der Situation gewesen. Und von solchen Zitaten gibt es unzählige in dieser Studie. Und das zeigt ja eben ganz genau eins. Und da kommen wir natürlich jetzt an so eine schwierige Debatte. Aber es zeigt natürlich eins, Juden und Israelis werden pauschal gleichgesetzt mit dem, nicht nur mit Israel, sondern mit dem, was Israel macht im Gazastreifen. Und das ist natürlich ein großes Problem und zeigt natürlich den Antisemitismus hinter dieser ganzen Sache. Ja, vielleicht willst du erstmal noch was dazu sagen, weil ich würde da gerne noch eine kleine Problematik aufmachen, die etwas komplizierter ist.
Kannst du sofort machen. Ich will auch da nur noch mal diesen Bezug machen. Wir haben ja, auch das ist jetzt schon wieder 25 Jahre her, da gab es einen Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge am 2. Oktober 2000. Im Zuge dieses Brandanschlages hat ein gewisser Gerhard Schröder dann ja zum sogenannten Aufstand der Anständigen aufgerufen. Und man ist dann davon ausgegangen, das war eine rechtsextreme Tat, was ja aber sich als falsch herausgestellt hat. Und das ist auch so ein bisschen genau die gleiche Debatte wieder, dass wir eben diese Bezüge haben und leider auch das ist eben keine sozusagen neue Entwicklung, sondern dass dann dieser Aspekt, Israel begeht in irgendwelche Kriegsverbrechen oder ähnliches und was passiert in Deutschland oder wie wir es jetzt ja auch in anderen europäischen Ländern gesehen haben, Beispiel Manchester, wo man ja wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass Bezüge zum Nahostkonflikt bestehen, dass eben dann statt israelische Einrichtungen in Anführungsstrichen anzugreifen, man einfach jüdische Einrichtungen angreift. Und das ist so ein Phänomenbereich, der eben leider, wie gesagt, auch nicht neu ist. Wie gesagt, das ist auch das, was ich mit den Tupamaros beispielsweise schon angebrochen habe. Oder nicht vergessen darf man eben, dass vor den meisten europäischen oder vor den meisten jüdischen Einrichtungen in ganz Europa bewaffnete Kräfte stehen. In Deutschland sind es meistens Polizisten oder private Sicherheitsorganisationen. In anderen Ländern ist es auch die Polizei, zum Teil sogar das Militär. Diese Gebäude müssen beschützt werden und das eben seit langem, weil man eben immer wieder davon ausgehen muss, dass sogenannte Israel-Kritik in Form von Gewalt sich eben auch gegen jüdische Einrichtungen wendet. Und das ist, wie gesagt, ein Problem, was eben leider nicht neu ist, sondern was wir schon lange haben und was aber immer wieder verkürzt in Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus gedrückt worden ist. Und das ist meistens leider falsch gewesen. Natürlich gibt es auch oder gab es auch rechtsextreme Anschläge auf jüdische Einrichtungen. Aber mittlerweile muss man eher davon ausgehen, dass es eher aus anderen Bereichen kommt.
So, und jetzt hast du vieles angesprochen, was schon perfekt quasi die Vorbereitung ist für dieses Dilemma, was ich jetzt nochmal aufmachen muss in der Frage über Antisemitismus und Israel-Kritik. Weil unsere Position ist ja zu sagen, Israel-Kritik ist sehr oft antisemitisch. Und gleichzeitig sagen wir aber auch, Juden mit dem Staat Israel gleichzusetzen, ist auch antisemitisch. Das ist ja auf den ersten Blick tatsächlich eine Art Paradoxon, so, ne? Weil wir sagen, Israel-Kritik ist antisemitisch oder oft antisemitisch und Juden mit Israel gleichzusetzen, ist es auch. Setzt man nicht Juden per se mit Israel gleich, wenn man sagt, Israel-Kritik ist antisemitisch? Also das ist auf den ersten Blick meiner Meinung nach tatsächlich ein Paradox. Und das reicht natürlich vor allem linken Antisemiten immer aus, das Argument geschickt umzudrehen und es gegen die zu wenden, die eben genau das sagen. Israel-Kritik ist meistens antisemitisch und Juden mit Israel gleichzusetzen eben auch. Sprich, sie sagen, jeder, der sagt, Israel-Kritik sei antisemitisch, setzt damit ja die Juden mit Israel gleich. Ja. Streng genommen wird ja sogar gesagt, die Menschen, die das sagen, würden dafür sorgen, dass Menschen Juden mit Israel gleichsetzen und deswegen den Antisemitismus befeuern. Das ist natürlich vor allem eine Täter-Opfer-Umkehr. Und da kommen wir natürlich auch an daran, dass sie ihr eigenes Argument widerlegen. Also sie sagen quasi, wegen des Vorgehens Israel ist jetzt der globale Antisemitismus wird jetzt größer und der Hass auf Juden geschürt, weil man ja immer Israel mit Juden gleichsetzt. Und damit zeigt ihr aber genau das, dass sobald irgendwas im Nahen Osten passiert, steigt der Antisemitismus, weil die Leute im ersten Moment ja sowieso schon die Juden mit Israel gleichsetzen. Das heißt, sie rekonstruieren ja ihr eigenes Argument, weil sie ja bestätigen, dass Antisemiten eben Juden und Israel gleichsetzen und dass eben Übergriffe und das halt vermehrt zu Übergriffen auf Juden führt, wie in Manchester. Und das ist ja eigentlich nur genau das, was wir sagen wollen. Das heißt, man muss das Argument eigentlich immer nur in der richtigen Reihenfolge formulieren. Weil viele Menschen den Staat Israel mit Juden gleichsetzen, ist Israel-Kritik oft antisemitisch. Israel wird dann eben als Rechtfertigung für den Judenhass genutzt. Und das ist ja am Ende auch sowieso nicht nur eine theoretische Frage, sondern einfach ein Realitätsabgleich. Es ist eine empirische Frage. Die Realität zeigt eben, dass Israel-Kritik Menschen häufig derartig radikalisiert, dass sie so Juden mit Israel gleichsetzen und deswegen Juden per se als Repräsentanten des Staates Israels ansehen und angreifen. Dann gibt es ja immer noch als Gegenargument, so linker Antisemiten, die sagen, Israel-Kritik sei ja nicht antisemitisch, auch immer noch so ein identitätspolitisches Argument, sozusagen, ja, aber guck mal, es gibt ja auch viele Juden, die gegen Israel sind. Und deswegen sei ja nicht per se Israel-Kritik antisemitisch. Erstmal natürlich ist Israel-Kritik nie per se antisemitisch. Und auch da wird aber wieder das eigene identitätspolitische Argument dekonstruiert von ihnen selber. Weil wenn sie sagen, es gibt ja viele Juden, die Israel-kritisch sind, müssten sie ja auf der anderen Seite sagen, es gibt noch viel mehr Juden, die Israel-solidarisch sind. Und das zeigen ja auch alle Statistiken. Das heißt sowieso, diese identitätspolitischen Argumente, der hier eigentlich nicht angebracht sind oder meiner Meinung nach sowieso immer zu dummen Ergebnissen führen. Aber trotzdem finde ich es schon einen bemerkenswerten Shift, wie eigentlich die Argumentation relativ erfolgreich umgedreht wird und zwar jetzt mittlerweile gesagt wird, zu sagen, Israel-Kritik sei antisemitisch oder häufig antisemitisch sei das eigentlich antisemitische, weil das Juden und Israel ja gleichsetzen würde. Hast du da noch einen Gedanken dazu oder kannst du es vielleicht besser auf den Punkt bringen, warum diese Argumentation dumm ist als ich?
Boah, das ist gar nicht so einfach. Das ist natürlich ein Punkt, der damit reinfällt, in Anführungsstrichen. Ja, es ist kompliziert tatsächlich. Also mir fällt auf die Schnelle jetzt auch nichts Genaues ein, wie man da quasi mit umgehen kann. Natürlich hat man so ein bisschen den Bezug, dass Israel natürlich ein jüdischer Staat ist. Und ich glaube, das fällt da immer auch so ein bisschen mit rein. Dadurch wird aber natürlich auch vergessen, dass wir sehr viele israelische Araber haben, die eben keine Juden sind. Oder auch Drusen, Beduinen etc. sind ja auch keine Juden. Und trotzdem sind das israelische Staatsbürger, manche mehr, manche weniger, je nachdem, wie sie das halt auch für sich selbst behaupten. Aber von der grundlegenden Definition her haben wir natürlich erstmal den Ansatzpunkt, dass Israel sich selbst ja schon als jüdischer Staat sieht und ja auch jüdische Symbole sowohl auf der Flagge als auch im Wappen eine wichtige Rolle spielen. Und das kann natürlich dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch dazu führen, dass man solche Bezüge immer wieder hat und natürlich auch sich oftmals jüdische Gemeinden mehr oder weniger positiv, je nachdem, auf Israel beziehen, was das Ganze natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch vereinfacht, eben dann diese Gleichsetzung zu machen, wobei man natürlich auch immer wieder rekurrieren muss, dass in Israel, ich glaube, letzte Zahl waren so knapp 8 Millionen Juden leben, Jüdinnen und Juden leben, und das ja nicht mal die größte jüdische Gemeinde der Welt ist, sondern die meisten Jüdinnen und Juden ja immer noch in den Vereinigten Staaten leben. Das darf man ja auch nicht vergessen, aber das ist ja gar nicht Teil der Debatte, weil es ja nie so klassisch darum geht, dass da eben jüdische Menschen leben. Und das ist, würde ich so einen kleinen Switch nochmal machen auf etwas, was heute ja durchweg fast überall negativ konnotiert ist, nämlich der Begriff des Zionismus. Ich meine, auf diesen Demonstrationen wird immer wieder dieser Ruf mittlerweile laut: Zionisten sind Faschisten, und Zionist ist ein durchweg aktuell, ja gerade in der linken Szene, auch negativ konnotierter Begriff. Und das ist ja eigentlich auch schon totaler Bullshit. Weil die Grundannahme von Zionismus ist ja eigentlich eine positive, beziehungsweise eigentlich ist es eine negative Grundannahme. Warum gibt es überhaupt Zionismus? Weil wir eben den stärker werdenden Antisemitismus in Osteuropa und in Südosteuropa eben hatten, der überhaupt erst dazu geführt hat, dass man diese Debatte führen musste. Und das ist ja auch etwas, was komplett fehlt. Und das ist auch nochmal wieder das, was Ilusia angesprochen hatte anspricht in ihrem Essay, dass so eine Dekontextualisierung stattfindet, dass man nämlich eben überhaupt nicht mehr weiß, was quasi die Grundidee von Zionismus überhaupt mal war, nämlich im Endeffekt die Schaffung einer sicheren Heimstätte für Jüdinnen und Juden auf der Welt, weil man eben ja auch vor 150 Jahren schon einen größer werden, stärker werdenden Antisemitismus hatte und kein Staat, kein Land auf der Welt wirklich sich dazu bereit erklären wollte, Jüdinnen und Juden vor dem Mob in Anführungsstrichen zu schützen. Das heißt, die Idee, die unter anderem Theodor Herzl, aber ja auch weitere, Theodor Herzl war ja nicht der Einzige, der quasi die Idee des Zionismus vorangetrieben hat, das wird ja immer mehr unterschlagen, und das spielt ja heutzutage überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist eben das, was ich ja vorhin auch schon angesprochen hatte mit dieser Wendung von 48 zu 67. Wenn man im Hinterkopf hat, dass jetzt auch nochmal zum Bezug nimmt auf den 7. Oktober, die Kibbuze, die sind ja jetzt keine klassisch Rechte, oder die gehören ja nicht zu dieser Siedlungsbewegung, sondern die Kibbuze oder Kibbuzim sind ja eher, wenn man das so möchte, sozialistisch angehauchte Projekte, wo es eben um gemeinschaftliches Leben etc. geht, die ja auch schon vor der Gründung von Israel existiert haben, und darauf ja die Angriffe zu legen, das ist ja auch schon ein Zeichen der Hamas gewesen, dass es eben nicht um die ja tatsächlich auch möglicherweise berechtigte Kritik an israelischen Siedlern zu haben, aber die Kibbuze sind ja eben keine Siedlerprojekte, sondern das sind ja eher linke Projekte. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann macht es ja diesen ganzen Terrorangriff und das Massaker der Hamas ja nochmal deutlich problematischer, weil sie ja eben nicht, in Anführungsstrichen, jetzt, das klingt jetzt blöd, wenn ich das so ausdrücke, aber die ja eben nicht die, in Anführungsstrichen, angreifen wollten, die man ja berechtigt kritisieren kann, also ohne dass ich das jetzt rechtfertigen würde. Aber man hat ja genau nicht die rechten Siedler angegriffen, sondern man hat ja eher die linken, progressiven Israelis vor allem angegriffen. Sei es auf dem Techno-Festival oder auf den Festivals, sei es eben in den Kibbuzim. Und das ist ja genau das Problem, was dahinter steckt. Auch wenn man im Hinterkopf hat, dass der israelische Staat ja den Gazastreifen komplett verlassen hat und dort alle israelischen Siedlungen abgerissen worden sind in den 2000er Jahren.
Ja, total, obwohl da natürlich man sagen muss, dass das Vorgehen der Hamas in der Form natürlich nicht gänzlich vergleichbar ist mit jetzt irgendwie den anti-israelischen oder antisemitischen Impulsen im Westen, in den Unterstützern, dass die Hamas natürlich völlig egal ist, wer da ermordet wird und ob das Linke oder Rechte sind, das ist ja auch völlig, völlig klar. Also ich glaube, das ist ja, da wurde einfach ja jeder, der, also alle, die ihnen vor die Flinte kamen, so wurden ja einfach ermordet. Ich finde aber nochmal zu dem Argument mit dem Israel-Solidarität und Antisemitismus, Israel-Kritik und Antisemitismus, ist auch nochmal vielleicht den Fokus wirklich, wie gesagt, auf die Empirie zu setzen und zu sagen, man sieht, Israel-Kritik sorgt häufig dazu, dass eben Menschen, auch aus dem linken, auch aus dem akademischen, progressiven Spektrum, Juden und Jüdinnen mit dem Staat Israel gleichsetzen und dann am Ende es antisemitische Übergriffe auf diese Juden und Jüdinnen gibt. Also da nochmal die Reihenfolge der Argumentationsstruktur klarzuziehen. Weil Juden mit Israel gleichgesetzt werden, ist Israel-Kritik oft antisemitisch. Und das ist, glaube ich, wichtig, um quasi dieses Argument zu entkräften, dass ja Israel-Kritik als antisemitisch zu bezeichnen ja schon antisemitisch ist, weil man so ja alle Juden mit Israel assoziiert. Weil es passiert, deswegen muss man darauf den Fokus legen, nicht wegen dieser theoretischen Debatte.
Ja, und das ist, wie gesagt, auch wieder diese Dekontextualisierung von Konfliktsituationen. Das ist, glaube ich, auch nochmal der wichtige Punkt, um das klarzumachen. Und wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Nichtsdestotrotz würde ich gerne auch nochmal auf die Studie zu sprechen kommen, die du angesprochen hast, beziehungsweise auf die Empfehlungen der Studie auf Basis der Befunde. Und da schreiben sie ein paar spannende Punkte, die ich vor einem anderen Hintergrund noch sehr spannend finde. Und ich zitiere da mal drei Stück. Also drei Empfehlungen zitiere ich, und zwar zum einen: Ausdifferenzierung und Integration der Auseinandersetzung mit Antisemitismus in politische und pädagogische Programme von Bund und Ländern ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist Ausbau der politischen Bildungsarbeit, der Lehre und des Unterrichts zur Begriffs- und Bedeutungsgeschichte des Zionismus sowie zur Geschichte Israels, der Region und seiner Nachbarstaaten. Und der dritte Punkt ist Ausbau von community-orientierten Programmen, Krisenangeboten und, Weiterentwicklung und Verstetigung von Bildungs- und Qualifizierungsangeboten für Institutionen, in Klammern Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen, Behörden und Unternehmen, die Fach- und Leitungskräfte schulen und Prozesse antisemitismuskritischer Organisationsentwicklung initiieren und begleiten. Warum zitiere ich diese drei Punkte? Weil vor kurzem unser neuer Außenminister, Herr Wadephul, in einem Interview bei Paul Ronsheimer gesagt hat, in Schulen, zum Beispiel in Schulen, würde ja schon viel gegen Antisemitismus gemacht werden. Und das ist einfach, muss man leider so salopp festhalten, totaler Quatsch, weil wir nämlich die Fortsetzung davon spätestens in den Universitäten sehen. Und das schließt in meinen Augen so ein bisschen den Kreis. Ich glaube, ich habe das auch schon mal angesprochen, ich kann es ja für Schleswig-Holstein sagen, der Begriff Antisemitismus taucht als solcher, oder Zionismus auch, taucht in den Lehrplänen bzw. in den Fachanforderungen eigentlich nicht auf. Zumindest nicht in den Fächern, die sich damit die sich damit vorrangig beschäftigen, Geschichtsunterricht und Politikunterricht. Und das ist in meinen Augen auch so ein bisschen das, was sich dann eben in den Universitäten fortsetzt, dass nämlich überhaupt keine Auseinandersetzung oder keine richtige Begriffserklärung mehr stattfindet, was eigentlich Antisemitismus als solcher bedeutet, dass nämlich Antisemitismus in letzter Konsequenz immer einen eliminatorischen Ansatz hat. Und das auch, habe ich auch schon öfter gesagt, dass in vielen Bereichen, auch in der Linken, der Begriff Antisemitismus meistens nur noch als eine Unterform von Rassismus gesehen wird. Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir haben. Und wenn man jetzt schaut und man guckt sich bestimmte Sachen an, gesagt, ich bringe gerne das Beispiel vom FC St. Pauli, da wird dann gesagt, wir sind gegen jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus etc., aber das Wort Antisemitismus, das taucht dort nicht auf. Warum? Weil Antisemitismus eben nicht mehr als das gesehen wird, was es ist, nämlich wie gesagt in letzter Konsequenz eine eliminatorische Ideologie, sondern als eine Diskriminierungsform unter vielen. Und das ist ein riesengroßes Problem und das zeigt sich aktuell stärker denn je, dass nämlich, wir haben Manchester schon angesprochen, man muss aber auch nur in die Vereinigten Staaten gucken, als dort die beiden Botschafter oder Botschaftsmitarbeiter umgebracht oder Diplomaten umgebracht worden sind, dass es verstärkt eben Angriffe auf jüdische Einrichtungen gab, dass jetzt vor kurzem ja in Berlin auch potenzielle Hamas-Mitglieder mit schweren Waffen festgenommen worden sind etc. Das sind ja alles Punkte, die damit reinfallen und die nochmal deutlich zeigen, wohin Antisemitismus in seiner letzten Konsequenz eben führt. Und das ist ein großer Unterschied eben zum Rassismus oder auch zu klassischer Ausländerfeindlichkeit, die eben nicht in letzter Konsequenz den Tod zur Folge hat, sondern das, was wir dann eben heutzutage als Ethnopluralismus bezeichnen, die Entfernung nur in Anführungsstrichen aus dem deutschen Staatsgebiet. Und das ist der große Unterschied zum Antisemitismus.
Ja, ich finde, man muss auch nochmal dazu sagen, das Argument ist ja dann auch oft so wegen der Bildung, ja, es wird ja so viel über Nazizeit und Holocaust gelehrt, das ist ja fast dann auch oft so ein rechtes Argument. Ja, der Gag ja ist ja nur, dass das bringt ja nichts mehr gegen Antisemitismus an sich, weil eben, wie du ja sagst, kein Begriff vom Antisemitismus mitgelehrt wird. Das heißt, die Antisemiten sagen ja entweder, gehen sie sogar so weit zu sagen, das stimmt ja alles nicht, das gab es ja alles nicht, das ist eine große Verschwörung, Auschwitz, dann holst du sie ja sowieso nicht damit ab. Und die linken Antisemiten sagen ja jetzt mit diesem Schuldabkehr-Narrativ sozusagen, weil es das gab, muss man ja jetzt irgendwie den nächsten Genozid verhindern und trennt ja den Zionismus ganz klar einfach grundsätzlich irgendwie von der Judenfeindlichkeit, die es gab, oder dann auch dem Antisemitismus, den es gab. Und so hilft ja Auschwitz dann auch nicht mehr, um den Leuten den Antisemitismus auszutreiben, weil sie ja schon ihre Argumentationsstrategien haben, um das für sie, diese kognitive Dissonanz in ihrem Kopf irgendwie aufzulösen.
Ja, und das ist ja genau nochmal der Punkt. Also man kann ja über den Holocaust und Auschwitz in der Schule sprechen, aber wenn man eben nicht den Bezug macht, dass die Grundannahme dafür ein weit verbreiteter Antisemitismus in der europäischen Bevölkerung war, sondern das, was ja eher passiert, dass man sagt, die Nazis waren Antisemiten und nicht der Großteil, ja, Großteil ist, also schon viele Teile der Bevölkerung hatten eben antisemitische Stereotype, die eben auch dazu geführt haben, dass das fehlt ja voll und dass man eben auch beispielsweise nicht weiß, dass jetzt als Beispiel Wien mal einen Bürgermeister hatte, der explizit von sich gesagt hat, er ist Antisemit. Dass es antisemitische Parteien gab, etc. Das sind ja alles Punkte, die überhaupt keine Rolle spielen und die das Ganze dann natürlich nochmal bestärken. Man kann den Nationalsozialismus behandeln, ohne überhaupt einmal das Wort Antisemitismus benutzt zu haben. Sondern das ist ja auch so ein Phänomen, was wir heute haben. Es wird dann oft der Begriff Judenfeindschaft benutzt. Die Nazis waren judenfeindlich. Nein, die Nazis waren Antisemiten und eben nicht nur die Nazis waren Antisemiten, sondern Antisemitismus ist ja was viel Größeres als eine Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden. Und das wird viel zu stark verkürzt, nicht nur im schulischen, sondern auch im universitären Rahmen mittlerweile. Du hast ja vorhin die Beispiele genannt und dass eben so ein Bezug möglich ist, dass man eben diese Dekontextualisierung und diese Gleichsetzung wieder macht von Genozid und Holocaust, die ist so unfassbar problematisch und das ist ja ein Phänomen, was leider nicht mehr weggehen wird, glaube ich, sondern was in letzter Konsequenz wahrscheinlich in den kommenden Jahren eher noch schlimmer wird. Und auch wenn man jetzt darauf schaut, okay, der Krieg als solcher ist ja beendet, wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt zur Einordnung. Wir nehmen am Sonntag auf, das heißt, die Hamas hat noch ein bisschen Zeit, die Geiseln freizulassen. Es wird aber nichts ändern an der Situation, dass es weiter Demonstrationen geben wird, sondern das, was wir jetzt erleben, ist eben, und das ist so ein spannender Punkt, diese aktuelle Entwicklung mit diesem neuen Hass, mit dieser neuen Projektion auf Israel ist eben nicht in letzter Konsequenz Tagespolitik, also der Nahostkonflikt, sondern das ist quasi zu einer Form von einem neuen ideologischen Dogma geworden innerhalb der Linken. Und das ist ein großes Problem, was wir nicht vergessen dürfen.
Das ist ein gutes Schlusswort für unsere aktuelle Folge Linksgerichtet, den Podcast über Linksextremismus in Deutschland. Folgt uns, liked uns und gebt uns gute Bewertungen auf den Plattformen eurer Wahl, Spotify, Apple Podcasts und so weiter.
Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt doch gerne mal einen Kommentar. Jeder Kommentar pusht so ein bisschen den Algorithmus, also nutzt die Möglichkeit. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao.